1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, hallo allerseits. Die Leute wollen ja mal wissen, wie das Wetter ist in Cannes. Das ist also heute auch sehr schön sonnig, aber sehr windig wiederum. Also die Leute treibt es geradezu ins Kino hinein und so ist es ja auch gedacht. Wir sind ja beim größten und wichtigsten Filmfestival der Welt. 2 Stunden vor Ort in unserem schönen gläsernen Studio im Festival Palais bei Radio France wiederum zu Gast und können also auch sehen, was hier draußen so passiert. Vor der Tür ist nämlich der Markt und der ist eigentlich das wirklich wichtige Zentrum, das Herz dieses Festivals, da wo die großen Geschäfte gemacht werden. Was haben wir vor? Wir wollen reden über die Abwesenheit des deutschen Kinos, was uns natürlich sehr Schmerz. Auf der anderen Seite aber ist ein deutscher Star hier, nämlich Max Riemelt, spielt die Hauptrolle in einem Film außerhalb der Konkurrenz Amnesia. Also Max Riemelt bei uns hier im Gespräch zu erleben aus Berlin. Und wenn wir gerade bei den Max sind, also Mad Max ist ja jetzt im Kino und zwar der 4. Teil ist zu sehen. Das ist also eine Wiederkehr dieses großen Universums. Der Film hier in Cannes, eine große Gala, aber eben auch ganz normal in den Kinos zu sehen. Und das werden wir auch hier betreiben. Also es wird eine ganze Reihe von Filmen geben, über die wir hier reden wollen, die eben auch bei Ihnen ganz normal im Kino zu sehen sind. Darum geht es ja hier auch in diesen 2 Stunden Kino im Radio. Herzlich willkommen, wir grüßen aus Cannes. Wir sitzen hier im schönen Studio von Radio France. Anke Lewicke ist da. Anke, man fühlt sich doch inzwischen ja ganz wohl bei den Kollegen, ne?
Ja, wir haben uns hier häuslich eingerichtet, würde ich mal sagen.
Total gemütlich,
mit Käffchen und so, Croissant, so wie sich das gehört. Ne? Wir sind ja in Frankreich. Wir
machen uns das richtig schön, wie sich das gehört, hast du völlig recht. Gehen aber eben auch fleißig ins Kino, mehrfach am Tag, logischerweise. Es ist ein großes, ein wichtiges Festival, Anke, wo man im Prinzip dann schon die großen Filme sieht, die das Jahr über dann beherrschen werden. Filme, über die man diskutieren wird, die einen bewegen, die einen noch aufregen. Und was ich in Cannes immer so typisch finde, man hat ja dieses starke Selbstbewusstsein auch zu sagen, wir setzen hier die Themen. Das sind die Themen, die wichtig sind für das Weltkino. Ist dir da schon was aufgefallen in diesem Jahr?
Naja, also was mir so ein bisschen auffällt oder was mir nahe geht, was mich bewegt, sind so Themen wie Älterwerden, Vergänglichkeit, Kreislauf des Lebens und alles. Und das fängt schon damit an, wenn ich eben morgens ins Kino gehe, dann sehe ich doch auf dem Festivalplakat immer die junge, strahlende Ingrid Bergmann. Und sie blickt, ne, also das große Plakat hängt ja auch am Festivalpalais, sie blickt dann eben auch auf ihre eigene Tochter Isabella Rossellini, die mittlerweile fast 60 ist. Ne? Also so, dann denkt man halt, meine Güte, wir werden alt. Und es ist ja auch wirklich so, das Kinobild kann ja diese Schönheit so ganz schonungslos und glamourös eben festhalten. Und dann haben wir eben zur Eröffnung Catherine Deneuve gesehen, in dem Sozialdrama um einen jungen, straffälligen Jugendlichen. Sie wurde dann auch auf der Pressekonferenz gefragt, ob sie sowas hat wie eine natürliche Strenge. Und dann meinte sie, ja, vielleicht kommt die so mit dem Älterwerden und fing dann total an zu lachen. Mhm. Und das begegnet einem eben ganz vielen Motiven auch wieder. Es geht viel ums Sterben im Kino oder auch in dem Märchen. Da geht es ja auch, also von Matteo Garrone, Tale of Tales, da geht es ja auch um Monica Bellucci, eine böse Königin, die dann Herz frisst, damit sie endlich schwanger wird. Sie wird schwanger, dann Schnitte, dann ist sie 15 Jahre älter, ne? Und
diese
keine, kein graues Haar, kein Fältchen.
Ist übrigens Selma Hayek, diese tolle Frau. Ne? Aber Monica Bellucci ist auch so eine tolle Frau.
Ja,
hast du völlig recht.
Jedes Mal durcheinander. Und um bei diesem Thema so zu bleiben, also auch die japanischen Filme haben sich damit beschäftigt. Also das ist für mich so ein bisschen das Leitmotiv bisher.
Also Isabella Rossellini ist Vorsitzende der Jury in der Nebenreihe Ensemble Regard, die auch eine ganz wichtige Reihe ist. Und sie hat auch gesagt, wie schön das ist, hier jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, gewissermaßen. Und die Mutti vor allen Plakatwänden ist ihre Mutter zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch für so einen Film entscheidet. Wir haben da schon einige schöne Filme gesehen in dieser Nebenreihe. Da gab es Ann aus Japan eben über so eine alte Dame, die leprakrank ist, also ihre Hände gar nicht richtig bewegen kann. Aber sie kocht diese wundervolle Suppe oder das ist so eine Füllung an Bohnen. Sind
rote
das.
Bohnenpaste mit Zucker, die man wirklich ganz lange mit Herz, sagt sie ja, zubereiten muss. Und das Schöne bei diesem Film ist, oder was ich überhaupt immer ganz interessant beim japanischen Kino finde, ist, wie die Spiritualität, der Kreislauf des Lebens miterzählt ist. Es geht ja auch um die Kirschblüte in diesem Film. Und die findet ja in 5 Tagen statt. Und das ist ja sozusagen das Leben in sich. Die Blüte, dann steht alles da ein paar Tage, dann schneit es und dann sind die Bäume wieder kahl. Also das ist alles so drin in diesem Film.
Und diese Bohnen werden in Echtzeit gekocht. Man ist tatsächlich dabei die ganze Zeit, so lange wie das dauert. Aber sie sagt so schöne Sachen. Naomi Kawase hat den Film gemacht. Deutsche Co-Produktion wird sicherlich irgendwann auch mal bei uns zu sehen sein, Anke. Und wenn wir reden vom Altern. Das ist nun mal ein Thema bei diesem Festival. Woody Allen ist nun auch wahrlich in die Jahre gekommen. Ist sein neuer Film The Irrational Man, ist das für dich sowas wie eine Art, man könnte auch sagen, Alterswerk, das abgeklärteste vielleicht, was er seit langem gemacht hat?
Naja, ich meine, bleiben wir bei unserem Thema. Und Woody Allen drückt sich ja auf der Leinwand ein bisschen ums Älterwerden, weil er ja immer jüngere Alter Ego ist. Mhm. Dann nimmt dieses Mal ist es Akim Phoenix. Er spielt eben so einen Literaturprofessor, der mit sich hadert, der eben denkt, ach, Theorie und Praxis von Philosophie klaffen auseinander. Und auf der Pressekonferenz hat ja Woody Allen dazu auch was ganz Bemerkenswertes gesagt, nämlich eigentlich kann einem keiner Antworten auf die Dinge des Lebens geben.
You know, there's no positive answer to the grim reality of life. No matter how much the philosophers talk to you, or the priests, or the psychiatrists, or, you know, the bottom line after all the talk is life has its own agenda and it runs right over you while you're prattling. And so we're all going to wind up in a very bad position one day, sooner or later.
Also schöne philosophische Ansage war das. Also er sagte im Prinzip, also das Grauen des Lebens ist durch nichts zu überwinden. Auch was immer uns die Philosophen, die Priester, die Psychologen sagen, was sie uns erklären, es ändert nichts. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir irgendwie am Schluss dann doch total blöd dastehen und eigentlich vom Leben überrannt werden. Egal wie wir paddeln, was wir versuchen zu machen. Eigentlich auch die Geschichte dieses Films ein bisschen.
Ja, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Der hat dann so einen Dostojewski-haften Krimi-Plot und es geht wie immer bei Woody Allen um Moral und Verbrechen. Ich finde, im Thema kann er jetzt nicht mehr so eine richtige neue Facetten abgeben, aber ich muss sagen, Akim Phoenix hat doch Eindruck bei mir hinterlassen. Immer ein Flachmann dabei und wie stolz er sein, Akademikerbäuchlein. Aber um nochmal auf das Interview mit Woody Allen zurückzukommen, weil er sagt, es gibt ja nirgendwo Antworten, aber wir sind doch hier ein bisschen auch in Cannes und gucken uns so viele Filme an, weil wir wenigstens hoffen, dass die Filme die richtigen Fragen stellen, oder?
Das hast du schön gesagt. Nanni Moretti zum Beispiel hat ja heute seinen Film vorgestellt, Meine Mutter, ein Filmemacher, der schon die Goldene Palme gewonnen hat, und das war ein sehr anrührender Film, wo es auch ein alter Ego gibt, immer in dem Fall eine Frau, also eine Regisseurin, die aber eigentlich, Nanni Moretti ist ja selbst, spielt wiederum den Bruder dieser Regisseurin, und zum einen machen sie so einen sozialkritischen Film, ganz hart, so wirklich Klassenkampf in einer Fabrik, und auf der anderen Seite stirbt die Mutter eben, und das wird zusammengeschnitten, also dieses große soziale Engagement, aber dann eben die Frage, wie sozial verhält man sich dann eigentlich direkt zu dem sterbenden Menschen, eben zu der eigenen Mutter. Ein sehr anrührender Film, wie ich finde, gab es langen Beifall, könnte ich mir auch vorstellen, weil das eben zum Themenkomplex gehört in diesem Jahr, dass auch dieser Film irgendwie berücksichtigt wird. Anke, wir reden natürlich nachher noch ein bisschen über das, was wir hier gesehen haben, denn einige Filme waren ja durchaus schon diskussionswürdig, aber im Verlauf dieser Sendung haben wir noch mehr Zeit. Großes Ereignis hier in Cannes, natürlich die Premiere von Mad Max Fury Road, also der vierte Mad Max Film, und das liebt man in Cannes sehr, also neben dem offiziellen, natürlich sehr kunstvollen Programm, dann immer wieder auch solche Dinger reinzuhauen, ganz klar, die Star Trek Filme hatten hier Premiere oder auch Indiana Jones, jetzt also Mad Max. Ich habe den Film gemeinsam durchgesessen mit Anna Wollner, dich herzlich grüße, hallo Anna.
Hallo Knut.
Und du kennst dich da viel besser aus in diesem Universum von Mad Max und warst auch ganz aufgeregt, hast dich riesig gefreut. Wir sind dann also beide rein, haben diesen Film gesehen und letztendlich kann ich die all die Fragen stellen, die mich da bewegt haben. Die erste Frage, ganz banal, ich weiß, wer Mad Max ist. Das war Tom Hardy in diesem Film, also der neue Mad Max, und er hat das auch toll gemacht, finde ich. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wer sind all diese anderen Leute? Wer sind die Guten? Wer sind die Bösen? Wer sind diese Menschen?
Knut, ich kann dich insofern beruhigen, es ist vollkommen egal. Es spielt überhaupt keine Rolle. Böse sind sie irgendwie alle, gut sind sie auch irgendwie alle ein bisschen. Und es geht eigentlich in Mad Max Teil 4 nur darum, 2 Stunden lang geradeaus zu fahren. Es gibt eine Wendung, nicht nur in der Geschichte, theoretisch auch auf der Strecke, denn die erste Stunde fahren sie gefühlt nach links, dann wird sich kurz unterhalten, und die 2 Stunde fahren sie gefühlt wieder dann nach rechts in die andere Richtung. Mehr oder weniger hätte man den Film vielleicht auch einfach rückwärts spielen können ab der Stelle, denn zwischendurch ist die Kamera, sind die Protagonisten, sind die Figuren immer unterwegs. Mad Max wird begleitet von Furiosa, gespielt von Charlize Theron, einer einarmigen Frau, einer Anführerin von 4, 5 schönen Frauen, die unterwegs sind, ja eigentlich auf der Flucht, und man flieht jetzt gemeinsam mit einem riesengroßen schwarzen Truck und wird natürlich verfolgt von Menschen, die ziemlich böse aussehen. Ja, und dazwischendurch wird halt einfach versucht, sich gegenseitig von der Wüstenpiste zu schubsen.
Das hast du sehr schön beschrieben, finde ich. Also ich glaube, der erste richtige Dialog, das, was du sagst, also dieser Turning Point, etwa nach einer Stunde, ich habe auf die Uhr geschaut, da reden die miteinander, da ruht die Kamera, ansonsten eben ist es das Prinzip der Reihenbewegung, und ich muss dir sagen, das hat mich total mitgerissen. Also ich, wieder besseres Wissen vielleicht sogar, ich fand das so schön, wie hier die reine Bewegung, der reine Rhythmus absolut bestimmt ist. Und das ist ja auch wahnsinnig schwer, so eine Choreografie hinzubekommen. Also dass ständig alles irgendwie immer rast.
Was ich bei den Filmen besonders finde, es ist so ein bisschen, ja, eigentlich so das Fast and Furious der Postapokalypse, denn auch da ist es ständig in Bewegung, aber George Miller, der Regisseur, der schon die ersten drei Filme gemacht hat, der hat hier wieder Wert darauf gelegt, dass wirklich alles selbst echt gemacht ist. Also die haben wirklich nach Namibia in die Wüste 180 Autos geschleppt, haben da mehrere Monate, fast 2 Jahre gedreht, um das alles durchzuchoreografieren. Und wenn Tom Hardy irgendwo runterhängt, der den Mad Max spielt, dann hängt er wirklich irgendwo runter. Sie haben sich ganz, ganz selten dubeln lassen und das ist durchchoreografiert, das ist unglaublich. In der letzten großen Verfolgungsjagd hat das schon sowas, ja, Cirque du Soleil charaktermäßiges, weil es so Pendel gibt. Also es hat wirklich was Artistisches, die pendeln mit so riesengroßen Stangen von links, holen irgendjemand aus dem Auto ab, pendeln nach rechts, geben da jemanden ab, der hat vielleicht eine Handgranate in der Hand und es explodiert. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht und es ist von der ersten bis zur letzten Minute durch diesen trockenen, staubigen Wüstensand, der auch noch die Farben so wunderbar reflektiert, ja, eigentlich realistisch.
Wir dürfen das hier mal verraten. Anna war zufällig in Namibia im Urlaub und hat tatsächlich die Dreharbeiten gesehen. Du hast diese Autos gesehen in der Wüste. War dann wahrscheinlich ein totaler Schock.
Also. Es ist ein totaler Schock. Wir sind 3 Tage durch die Wüste gefahren, haben keine Menschenseele gesehen und auf einmal kommen uns 5 Autos entgegen. Also wirklich dieser große schwarze Truck, der einfach zum Set gefahren ist. Da stand keiner drauf. Aber das hatte sowas von Endzeitstimmung.
Also diesen Vergleich mit Cirque du Soleil finde ich wunderbar, was auch die Kostüme betrifft. Die sind so schön gebastelt, nicht? Die tragen ja alle merkwürdige Ketten, die Bösen, mit so kleinen Puppenköpfchen zum Beispiel. Überall gibt's schöne, auch verrückte Details. Das Ganze sieht ja aus wie eine kostümierte Stuntshow. Also auch diese Gefährte, diese Autos sind natürlich wahnsinnige Kunstwerke. Aber insgesamt, Anna, würdest du in der Lage sein oder überhaupt versuchen wollen, irgendwas wie einen tieferen Sinn dann doch zu entdecken? Das macht man ja bei so popkulturellen Phänomenen ganz gern. Zum Beispiel gibt's ja durchaus, finde ich, was Feministisches in diesem Film.
Ja, es ist eigentlich eine unglaublich laute, unglaublich schnelle Punkrock-Oper, in der aber die Hauptfiguren neben Mad Max in erster Linie weiblich sind. Ja. Also Charlize Theron als Furiosa, die ja wirklich wie so eine Amazone auf diesem Truck steht, begleitet von ihren Frauen, die auf der Flucht sind. Dieser Lastwagen voller Muttermilch, was ja auch schon irgendwie absurd ist, und die gegen Männer kämpfen und die auch tatsächlich 5 Frauen, sie gabeln dann ja zwischendurch nochmal sich selbst in Alt auf, also sind es 10 Frauen, 5 Junge, 5 Alte, die Hunderte von bestialischen Männern erlegen. Das hat was unglaublich Animalisches.
Befreiendes auch.
Aber auch Befreiendes am Ende.
Fand ich auch. Also insofern sind wir uns einig. George Miller, der übrigens ja auch die Schweinchen-Babe-Filme gemacht hat. Was für ein Lebenswerk, ne?
Eine unglaublich absurde Karriere. Er war erst Arzt, hat dann die ersten 3 Mad Max-Filme gemacht, dann Schweinchen-Babe, Happy Feet 2 und jetzt Mad Max 4. Ich glaube, kuriosa kann man's nicht machen.
Tom Hardy ist ein Mad Max unserer Zeit. Eben das Ganze so etwas wie eine Wagner-Oper auf Heavy Metal getrimmt und eben ein großes Popcorn-Spektrum. Ein Hohelied auf die reine Bewegung, auf die reine Energie, auf die reine Kraft. In dem Fall übrigens auch die reine Kraft der Frauen. Anna, herzlichen Dank. War schön, dass ich diesen Film mit einer Frau sehen durfte. Hier in Cannes lief also Mad Max. In den deutschen Kinos ist er seit Donnerstag zu sehen. Das 4. Abenteuer ist da. Vielen Dank dir.
Gern geschehen.
Radio 1. Live aus Cannes.
Und zu Gast jetzt bei uns hier im Studio ist ein Regisseur aus Israel, der zu den erfolgreichsten dort gehört, der international auf vielen großen Festivals vertreten ist, der es immer wieder schafft, mit seinen Filmen auf der einen Seite mit Genres zu spielen, auch durchaus Mainstream-Bedürfnisse zu bedienen, große Gefühle zu erzeugen, gleichzeitig eben aber auch immer wieder diese Genres zu erneuern und eben von der Lage in Israel, von politischen Themen auf eine sehr menschliche Weise zu erzählen. Die syrische Braut war ein Welterfolg, Lemon Tree habe ich schon genannt, war also der Film, für den es den Panorama-Publikumspreis gab und in der nächsten Woche läuft dann in Deutschland sein neuer Film an, Mein Herz tanzt, basiert auf Büchern eines sehr erfolgreichen, auch bei uns übrigens bekannten, arabisch-israelischen Autors, nämlich Syed Kashour. Freue mich sehr, dass er heute bei uns ist, Aaron Reckless. Hi, Shalom, good to have you here.
Shalom, hello. How are you?
So what are you doing here? The movie is not in the competition.
No, it's already out in the cinemas almost around the world. No, I'm here for my next projects. You know, I have 2 new scripts and I'm trying to put together money and producers and, you know, Do the work.
Yeah, that's why Cannes is also very important for us.
Very important.
Behind the facades.
Yes, well, I'm working very hard.
Also die Frage war, der Film läuft ja hier nicht im Wettbewerb, ganz im Gegenteil, sagt Eran, der läuft auf der ganzen Welt schon in den Kinos, aber er ist einfach hier, um seine neuen Projekte eben zu promoten, um Geld zusammenzusammeln, um eben seine beiden neuen Projekte, er arbeitet sehr hart, hier eben anzuschieben, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in Cannes, das eben zu machen. Jetzt haben wir aber seinen neuen Film, eben Mein Herz tanzt, und wir haben ja wieder ein Thema, Eran, das dir sehr wichtig ist. Als israelischer Filmemacher hast du dich immer beschäftigt mit dem Verhältnis zu den Arabern. Warum ist das so wichtig für dich, eben auch von Palästinensern zu erzählen? And again, this is a topic that is so important for your work at all to talk about the connection and the relationship to Arabs. Why is it so important for you as an Israeli filmmaker?
I think because, you know, somebody has to do it. It's like, you know, you live in Israel and you cannot sort of say, okay, you know, we have no problems, life is beautiful, you know, do films about love stories, which is fine. I mean, I love people who make them, but I feel a duty, you know, I feel a duty to relate to what is going on around me. And I think in this particular case, you know, after all the films that I did about the Israeli-Palestinian situation, here I'm talking about Palestinians who are Israeli citizens. Yeah. And that's a big difference. Yeah. So I felt it's important to deal with this subject.
Also, ihm ist es wichtig, weil er sagt, einer muss es ja machen. Also klar, es ist auch schön, im Kino Liebesgeschichten zu erzählen, aber ihm geht es eben wirklich um das, was ihn umgibt, also die Gesellschaft, das wieder zu spiegeln. Und das ist ein großer Unterschied. Natürlich hat das all die Jahre gemacht, weil er diese Verantwortung spürt, hat eben vom palästinensisch-israelischen Konflikt erzählt, von den Verhältnissen. Aber hier in diesem Fall, bei diesem Film, Mein Herz tanzt, ist es noch etwas anders, weil da geht es ja um die israelischen Araber, also die einen israelischen Pass haben, also Mitglieder eigentlich der Gesellschaft sind, des Staates sind. So what is so special at their situation? They have a passport, they are Israeli citizens, but they are, on the other hand, Arabs.
They're invisible. I think that really the fact is, you know, I put in the film a title saying the Israeli Arabs or the Palestinian Israelis are 20% of the population. That's 1.6 million people. And, you know, they don't live in Afghanistan. They live in Israel. They live next to us, close to us, with us. And yet we don't see them. And we don't see them enough, I think. And I think it was important for me to show, you know, what it is to be not only an Arab in a Jewish country, but to really to be a minority who has to struggle with the majority, which I think, you know, everybody in the world can understand that.
Yeah. Also er sagt, hier geht's also um die israelischen Araber oder umgekehrt arabischen Israelis, ganz wie man das nennen will. Das sind aber immerhin 20% der Gesellschaft, also über 1,6 Millionen Menschen. Und die sind unsichtbar, die kommen einfach nicht vor, die werden nicht wahrgenommen. Und er sagt, die leben jetzt nicht in Afghanistan, die leben bei uns, die leben in Israel. Und das war ihm so wichtig, von diesen Leuten eben zu erzählen, die sichtbar zu machen. Und wir haben hier eine Prinzip autobiografische Geschichte, also der Autor, der sehr erfolgreich, wie gesagt, ist, hat auch Fernsehserien schon geschrieben, Arab Labor, also Said Kashour, erzählt hier eben auch von sich als Außenseiter in dieser Gesellschaft. And is it really so autobiographical as we think?
A lot of the elements are, yes, are very autobiographical, certainly emotionally, you know, I think it comes from a very emotional place. The story, you know, begins, I think, like a story of a childhood, so it's really childhood memories, which you know how memories are. Sometimes they're completely true, sometimes you don't really remember. But yes, I think it follows the life of Saeed, and then it becomes more and more fictional. But I think the emotional core of the story is totally realistic.
Also die Frage war jetzt, wie autobiografisch das Ganze ist, und er sagt ja unbedingt. Also klar, es fängt an mit so einer Kindheitsgeschichte, da weiß man ja nie so ganz genau, was ist jetzt zum Beispiel ein bisschen erfunden, was ist dann Realität, aber es ist schon erstmal autobiografisch. Und dann wird es eigentlich immer fiktionaler, aber eben der Kern, der emotionale Kern, um den es ja in dieser sehr emotionalen Geschichte tatsächlich geht, die Gefühle, die sind absolut authentisch, das ist absolut richtig. Und es ist die Geschichte eines sehr begabten jungen Mannes, eben dieses wahrscheinlich Autors, der eben als Araber, als Palästinenser in eine israelische Eliteschule geht und da große Probleme hat. Und das wundert vielleicht ein bisschen, wenn man denkt, die müssten vielleicht etwas liberaler sein und weniger ihn diskriminieren. It's really surprising to see that very gifted, very smart young man who went to a high school. School is a very important, great high school, and he's been discriminated there. But surprising, because I thought maybe people there, the pupils, the students, should be very liberal.
Well, you know, I don't think it's about being liberal or not. It's about really internal prejudice, which sometimes I think people are not aware that they even have it. You know, it's like it's a normal situation. If you think about Germany and you think about, you know, Germans with the Turkish minority, it's the same thing. You know, a lot of people say, okay, we love the Turkish people, there's no problem, but there's always something. And I think that's really what the movie is about. It's not about the obvious prejudice. It's about the internal, you know, almost classic mixed feelings we have about people who are different from us.
Yeah, absolutely. Also er sagt, es hat gar nichts zu tun mit liberal oder nicht liberal, sondern es hat was zu tun mit inneren Vorurteilen, die man hat. Er hat vorhin auch gesagt, durch den Film versteht man überall, auch in Deutschland zum Beispiel, das Verhältnis in der Deutschen zu den Türken. Da sagt man immer wieder, ich mag sie, ich habe kein Problem, aber. Und dann kommt dieses berühmte Aber. Es sind innere Vorurteile, die da sind und die eben auch hier eine Rolle spielen bei diesem Film. Man sieht die Leute dann eben so, wie man sie sehen will. Aber, und das ist noch ganz wichtig, but I think we shouldn't forget, it's a very emotional, it's also a love story and it's very touching story. We have all the elements that is really part that are part of a college movie in a way.
A coming of age movie. I think for me that was very attractive, you know, because I always try. I think, like you mentioned before, I really try to do an interesting balance between a communicative you know, audience film, yeah. and a film that really has something to say. And I think, you know, I always try to find a good way to really have the audience interested and excited and emotional. Mm. And yet, you know, to really try, without being didactic, to really kind of convey some of my new ideas. So I think that's what I try to be here, mm. to do here, because I really, the story was like that.
Ja, also die Geschichte gab das ja auch her, sagt er nochmal, also so emotional zu erzählen. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte auch für diesen jungen Mann eben in dieser Schule. Und er sagt, das ist ja eben auch durchaus ein Anliegen, also kommunikative Filme zu machen, auch Massen zu erreichen und gleichzeitig eben solche wichtigen Themen zu verhandeln, die ins Bewusstsein hineinzubringen und das eben auf so eine doch sehr anrührende und sehr bewusste, die Leute bewegende Weise. So last question, in the movie we have a lot of elements, it's a very complex movie, we have the love story, we have that friendship story between him and the handicapped guy and so on, but I think, is the movie really able to provoke discussions? We had that protest, for instance, by Ethiopian people now in Israel, yes. and we say we are discriminated. Do you think that the movie could help a bit?
I think it can help in the long run. You know, the film for me is really about identity, and I think once you're discussing identity and, you know, what does it mean to be an Arab, and if you want to be part of the bigger society, what do you sacrifice? What do you leave behind? What do you take with you? Who are you? Who do you become? These are many questions which I think, you know, it's not about taking people out to the street, mm-hmm. but it's about, I think, in an interesting way, this is actually a film for the majority, for yeah. the people to actually open their eyes a little sure. bit and to see that, you know, we have to accept the other. And maybe we can learn something about ourselves from looking at the other.
Also, ich habe nochmal gefragt, ob der Film was bewegen kann, vielleicht auch. Wir hatten ja gerade die Proteste von Äthiopiern, also in Israel, die gesagt haben, jetzt reicht's uns ja mit der Diskriminierung. Er sagt, naja, also es geht nicht darum, jetzt direkt Leute auf die Straße zu bringen. Also das vielleicht nicht. Aber es ist ein Film über Identität. Also darüber, woher komme ich, was macht mich aus, was zeichnet meine Persönlichkeit aus, darüber nachzudenken. Und eigentlich sagt er, es ist ein Film für die Masse, für die Mehrheit, nicht für die Minderheit, für die Mehrheit, nicht für die Außenseiter, sondern eben denen zu zeigen, wie eben sie umgehen mit diesen Menschen in der Gesellschaft. Also wenn man da was ändert, vielleicht den Blick schärft, dann wäre schon sehr viel erreicht. Mein Herz tanzt läuft in der nächsten Woche an mit wunderbaren jungen Darstellern übrigens, die mit viel Leidenschaft diese Geschichte erzählen. Und wir haben es ja immer wieder gehört, eben auch von Eran. Kein Film nur über Israel, sondern durchaus überhaupt über den Umgang mit Minderheiten in einer Gesellschaft. Ab der nächsten Woche läuft dieser Film von Eran Riklis dann also im Kino. Thank you very much, Eran. Have a great Thank time you. And come. And I hope you will get a lot of money for your next project. Tudagaba, Eran. Niklas war das. Ihr habt noch lange jetzt geplaudert mit Eran, was wirklich total interessant war, weil er hat auch nochmal erzählt, wie die arabische Bevölkerung reagiert auf den Film. Also via Facebook geht das ja, dass die Leute jetzt auch direkt schreiben und dann durchaus darüber auch sehr kritisch diskutieren. Aber es ist schon eine schöne Sache, dass man überhaupt diesen Dialog über den Film hergestellt hat. Übrigens in dem Film Playoff, der auch in Deutschland zu sehen war von Eran Riklis, hat ja Max Riemelt eine der Hauptrollen gespielt. Und wir haben die ganze Zeit aus London einen Zeichner hier bei uns im Studio, mal was ganz anderes, nämlich Dan Hall. Und Dan zeichnet hier, also hat auch uns gezeichnet. Wir werden das auf Facebook mal stellen. Er hat uns erlaubt, dass er uns diese Kohlezeichnung gibt, also mal was ganz anderes, keine Star-Fotos von Eran Riklis, sondern eine Zeichnung bekommen wir hier ganz direkt auf unserer Seite. Dafür schon mal schönen Dank, Dan. Thank you so much. I can't wait to see the artwork that you're doing here. Großes Gejammer natürlich, und das ist völlig verständlich, und ich bin ja auch traurig, dass wir keinen deutschen Film im Wettbewerb haben. Mhm. Wieder hat es nicht geklappt in Cannes, aber wir wollen nicht vergessen, trotzdem ist Deutschland präsent, und zwar durch einen der beliebtesten, besten jungen Schauspieler, den wir haben in Deutschland. Der ist nämlich zu sehen in einer Hauptrolle im Film, der hier außerhalb der Konkurrenz in einem Special Screening zu sehen sein wird. Amnesie heißt dieses Werk von Babette Schröder. Mhm. Ein iranischstämmiger Regisseur in Frankreich, ist er sehr berühmt geworden, hat auch in Hollywood große Filme gemacht, weiblich, ledig, jung, Such zum Beispiel, war so ein Kultfilm der 90er. Jetzt also hier mit einem deutschen Schauspieler vertreten, und ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Max Riemelt, unser Mann in Cannes. Schön, dass du da bist.
Hallo, Hallöchen.
Max, was ist im Augenblick los mit deinem Leben? Du machst so viel, hast so viele tolle Projekte. Es gibt diese Serie bei Netflix, Sense8, dann mehrere Kinofilme, Fernsehfilme, jetzt sogar in Cannes mit einem Film vertreten. Also im Augenblick habe ich so eine Ahnung, ist es für dich so wahrscheinlich eine Glanzzeit in deinem Leben?
Ja, also wenn ich so darauf gucke, dann ist es schon toll, mit wem und was ich alles arbeiten durfte. Und es ist natürlich unwahrscheinlich lustig, dass es dann alles auf einmal irgendwie herausgegeben wird, released wird, und ja, ich jetzt sozusagen die Ernte einfahren kann. Und ich hatte natürlich auch viel gearbeitet dafür. Ich war letztes Jahr ununterbrochen beschäftigt, und ja, dieses Jahr darf ich jetzt mal ein bisschen gucken und genießen.
Und das eben auch in der Welt dann immer genießen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wobei ich bei dir interessant finde, mit Freier Fall, also mit dieser Schulengeschichte, mit Hanno Koffler, da, glaube ich, bist du zum ersten Mal dann auch international so ein Publikum richtig aufgefallen. Also wenn man sich so anschaut, was es für Reaktionen so gab international, war das vielleicht sogar so eine Art Durchbruch dann?
Das kann sein. Also in meiner Wahrnehmung gab es viele Durchbrüche sozusagen. Also die Serie Im Angesicht des Verbrechens hat mir natürlich ganz klar dabei geholfen, als Erwachsener eher wahrgenommen zu werden. Und solche Filme sind natürlich für ein gewisses Publikum, für ein, ich sage jetzt mal schwules Publikum zum Beispiel, was halt auch nicht viele Filme hat, die denen gerecht werden oder diesem Genre gerecht werden. Und dieser Film ist einfach ganz toll gelungen und erzählt halt eine super Liebesgeschichte, die natürlich mich durchaus gut dastehen lässt.
Übrigens habe ich auch gemerkt, dass Frauen den Film sehr mögen, weil er so sensibel ist, weil es eine Liebesgeschichte ist.
Definitiv. Also
es ist wahrlich nicht nur ein Film für die schwule Community, für die natürlich auch, und die hat sich besonders gefreut natürlich über so zwei tolle Hauptdarsteller. Max, du hast ja gerade gesagt, als Erwachsener war es der Durchbruch. Du hast schon wahnsinnig früh angefangen, du hast ja auch nie eine Schauspielschule von innen gesehen. Mhm. Ich habe manchmal so, wenn ich mit Leuten rede, die so eine Karriere haben, wie du sie hast, Christiane Paul oder Florian Lukas, lief ja ähnlich, nicht? Also ohne Schauspielschule, die haben dann durchaus trotzdem nochmal irgendwie einen Kurs gemacht. Christiane Paul ist nach New York mal gegangen, hat sowas gemacht. Ich glaube, mehr so fürs Selbstbewusstsein, gar nicht fürs Können, denn ihr könnt das.
Ja, ich hatte letztens auch so ein Gespräch, wo ich gemerkt habe, dass doch die Angst, beziehungsweise der Respekt vor dem Beruf selber und der Ethos irgendwie da ist, beziehungsweise auch sich beweisen zu müssen. Wenn man einen Erfolg gehabt hat, dann natürlich davor steht, vor der Frage irgendwie, kann er das jetzt nochmal irgendwie oder kann er auch etwas anderes spielen, kann er sich verwandeln? Und dafür braucht man natürlich ein gewisses Handwerk, eine gewisse Technik und natürlich auch Erfahrung. Und ich schöpfe rein aus meiner Erfahrung und aus meiner Intuition und versuche dort irgendwie an Punkte vorzustoßen, die ich halt sozusagen nicht mit einer gewissen Technik oder mit einer gewissen Ausbildung haben könnte, sondern halt nur durch das Vertrauen und der Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Kreativen.
Also du rufst das eben ab, was du hast. Auf der anderen Seite ist vielleicht das Schöne, wenn man so früh anfängt, so als Kind ja eigentlich, nicht? Dann wächst man so hinein in den Beruf. Also alles ist ganz natürlich.
Genau, ich habe mir das anders erarbeitet und habe dadurch auch ein anderes Verständnis, denke ich, für die Arbeit gewonnen und bin dadurch vielleicht auch ein bisschen flexibler, was dann sozusagen die Zusammenarbeit mit anderen Leuten angeht. Also ich habe jetzt keine Berührungsängste und versuche dann halt auch wirklich in jede Richtung zu gehen, beziehungsweise alles auszuprobieren, damit derjenige, der mich dort anleitet oder der die Vision ursprünglich hatte, zufrieden mit mir ist. Und dadurch kommt man manchmal auch zu anderen tollen Ergebnissen.
Also Freier Fall war ein Berlinale-Hit. Also du hast Erfahrung mit großen Festivals. Magst du sowas eigentlich, dieses Gewusel, Gewimmel der vielen Journalisten?
Ja, also es gibt Tage, da mag ich das durchaus gerne irgendwie. Und es gibt auch Situationen und Menschen, also an die erinnere ich mich immer noch. Und es ist halt was ganz Tolles und Außergewöhnliches. Und so sollte man das auch sehen. Beziehungsweise daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern, dass es halt ein großes Privileg ist, was ich halt genießen darf. Und deswegen sollte ich es genießen und auskosten.
Du wohnst übrigens hier in Cannes, nicht in einem ganz schicken Hotel, sondern zusammen mit deinem Kumpel Joel Bassmann, auch ein toller Schauspieler. Übrigens, Als wir träumten, haben wir ihn gerade gesehen, nicht aus der Schweiz.
Ja.
Seid ihr so enge Kumpels? Meine, so ein paar Tage in einer Wohnung zusammen oder in einem Apartment?
Ja. Also wir haben sogar schon mal zusammen gewohnt, über ein Jahr.
Ah ja, okay.
Und daher kennen wir uns schon und wir haben viel Spaß zusammen und haben den ein und denselben Humor, so dass wir gut lachen können.
Das ist für Partnerschaft immer die beste Voraussetzung in jeder Hinsicht. Max Riemel heute bei uns zu Gast. Wir reden gleich weiter. Unser Mann in Cannes ist Max Riemel, zu sehen in dem Film Amnesie von Babette Schröder. Max, und nun kann ich ganz blöd fragen, ich kenne den Film ja noch nicht, der ist ja noch nicht gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast im Rohschnitt oder irgendwie in einer fertigen Variante?
Ja? Ich habe schon eine fertige Variante gesehen und er ist ein sehr atmosphärischer und musikalischer Film.
Du spielst einen DJ, ne?
Genau, der auch sehr viel experimentiert. Der ist halt angesiedelt in den 90er Jahren, wo es halt damals sozusagen losging mit der Techno-Szene auf Ibiza. Und er macht halt so ein bisschen anspruchsvollere Musik, also gemischt mit klassischen Elementen, die er dann in die Elektronik mit einbaut. Und ja, also mit Marte Keller zusammenzuarbeiten, hat sehr viel Spaß gemacht. Barbé ist ein ganz toller Mensch.
Barbé sagt man nicht, Barbé.
Barbé, genau, Barbé Schröder. Ja. Und ja, ist ein ganz, ganz toller Mensch, der sich mir erstmal mit Bildern vorgestellt hat. Also als wir uns das erste Mal getroffen haben, hat er mir Ölgemälde gezeigt, die er ganz toll findet und natürlich auch Musik vorgespielt, die sich für den Film vorstellt. Und ja, es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und ich habe natürlich auch wieder sehr viel lernen dürfen und 2 Monate auf Ibiza verbringen dürfen, was natürlich nicht das Schlechteste war.
Wohl wahr, du kommst aus Berlin, also die Filmfigur, so wie du ja selber auch, bist ja in Ostberlin geboren, geht eben nach Ibiza, um da eben der Techno-Szene was anzufangen, neue Erfahrungen zu machen. Und dann trifft er eben die sehr, sehr viel ältere Frau, eben Marte Keller, die auch eine Legende ist, so wie Barbie Schröder eine Legende ist. Wie ist das denn? Oh, das sind durchaus sehr reife und auch nicht mehr ganz junge Leute, mit denen so zu arbeiten. Also erstarrt man da vielleicht so auch mal vor Ehrfurcht?
Ja, am Anfang natürlich. Es ist toll, erstmal diese ganzen Anekdoten und Geschichten zu hören. Und es macht Spaß, sozusagen denen bei der Arbeit zuzugucken, beziehungsweise wie sie es dann tatsächlich auch zelebrieren. Weil sie wissen, sie werden jetzt nicht mehr so viel arbeiten, beziehungsweise sie haben jetzt nicht mehr nötig, so viel zu arbeiten. Und die gehen dann natürlich ganz anders an die Sache ran. Auch der Kameramann war ein ganz toller Typ, ein Italiener, der einen Wahnsinnshumor hatte. Und so genießt man dann sozusagen den Tag miteinander. Die Franzosen können auch sehr ausgiebig Mittagessen mit Rotwein dazu und allen drum und dran. Und das, ja, es macht Spaß, mal so eine Art und Weise von Arbeitsauffassung kennenzulernen.
Ja. Übrigens hast du Erfahrung im Umgang, sage ich mal, mit reiferen Stars, wie Hannelore Elsner, mit der du ja gedreht hast. Also das war vielleicht sogar ein ähnliches Verhältnis, könnte ich mir vorstellen. Wie zu Marte Keller?
Es sind natürlich ganz unterschiedliche Menschen und ich würde die jetzt nicht miteinander vergleichen wollen, aber ja, es ist schon witzig zu sehen, dass man doch nach so langer Zeit in diesem Job immer noch so einen Ehrgeiz haben kann und so einen Spaß daran haben kann. Ja.
Barbie Schröder übrigens ist selbst auch Schauspieler, war in einer ganzen Reihe von schönen Filmen zu sehen, Darjeeling Express zum Beispiel. Also
hat auch bei Godard angefangen, sehr beeindruckend.
Ist. Wie ist das dann, wenn man mit so jemandem dreht, der dann in dem Augenblick der Regisseur ist, aber natürlich vielleicht auch ganz genau weiß, was ein Schauspieler so braucht, vielleicht auch nochmal anders hinsieht?
Ja, Barbé ist sowieso, also wie gesagt, ein ganz toller Mensch und der guckt, also ist sehr detailverliebt und weiß es dann auch sehr gut zu schätzen und spricht es dann auch an und das schmeichelt dann natürlich, beziehungsweise macht dann Spaß, also so angefeuert zu werden beim Spielen quasi.
Ja. Ab 5. Juni übrigens dann, Netflix hat dann diese Serie Sense8, das sind auch wieder interessante Leute, nämlich die Wachowski-Geschwister, Tom Tykwer, die haben das erarbeitet. Es ist eine Serie, da spielst du eben auch eine Episode oder zieht sich das durch?
Was das, ist das zieht sich durch, ich bin eine der 8 Hauptfiguren, also die über die ganze Welt verstreut sind und diese Serie wird sozusagen über die ganze Welt erzählt und in jeder Episode kommt jeder irgendwie immer dran, was natürlich sehr komplex ist und also eine große Anforderung an den Zuschauer stellt, aber ich denke, heutzutage ist die Sehgewohnheit so daran gewöhnt, an Serienformat und so viele Geschichten parallel zu erzählen, dass man das durchaus machen kann und dadurch ist es natürlich was sehr Innovatives und fast schon was Pionierartiges, was ich dort verspüre.
Bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ein Todesfall ist es ja wohl irgendwie, der so ausstrahlt, nicht? Und mehrere Leute immer greifen und alle müssen sich dazu verhalten in irgendeiner Form, ne?
Naja, der beziehungsweise etwas auslöst, was die Gehirne der einzelnen Hauptfiguren verändert, so dass sie die Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren, das Gleiche zu empfinden, wahrzunehmen und dann auch in der Realität des anderen aufzutreten und sich gegenseitig zu helfen, um so eine weiterentwickelte Form des Menschen zu sein.
Also klingt auch sehr spannend, so ähnlich wie natürlich der Film über Barbie Schröder, was ganz anders ist. Du hast ja Serienerfahrung eben mit Dominik Graf, das war so eine wichtige Figur, eben auch eine Erfahrung bei so einer langen, langen Strecke dann auch durchzuhalten. Da interessiert mich noch, Max, wie würdest du dich selber so als Schauspielertyp beschreiben? Also was ich über dich so gehört habe und so, es klingt immer nach unheimlich viel Energie. Du sitzt hier ganz ruhig und entspannt, aber so beim Drehen, beim Arbeiten bist du wohl immer sehr angespannt und immer voll dabei. Wie ist das?
Ja, da wird so ein natürlicher Ehrgeiz in mir geweckt, denke ich mal. Also ich bin da schon ziemlich gut drauf konditioniert und wenn ich da wirklich eine Notwendigkeit drin sehe, etwas so gut wie möglich zu machen, dann wird halt alles daran gesetzt, das dann auch umzusetzen. Und ich hab dann, glaube ich, meine Scheuklappen auf und gehe dann da durch, beziehungsweise wenn mich einmal der Ehrgeiz packt, dann dann läuft das.
Das ist auch was Sportliches bei
ja,
dir
genau.
aus, ne?
Das denke ich schon, ja.
So ein Wettkampfgeist dann.
Ich denke schon.
Max, war toll, dass du bei uns warst. Ja. Eine tolle Zeit, die an Cannes natürlich.
Ja,
viel Erfolg
Dank.
Für den Film. Amnesia, übrigens Bruno Ganz ist auch noch dabei, ne?
Ja.
Mit Corinna Kirchhoff und eben Marthe Keller an der Seite von Max Riemelt. Für Frankreich gibt's schon einen Starttermin, 19. August. Da wird der Film in ganz Frankreich zu sehen sein. Jawohl,
ja.
Da wirst du dann in Frankreich auch ein Star. Und außerdem warten wir natürlich auch auf den deutschen Filmstart. Logischerweise muss der Film irgendwann auch zu uns kommen. Dann haben wir also Sense8. Ab Juni dann läuft die Fernsehserie. Es ist wahnsinnig viel los, ich sag's ja. Wir haben auch noch eine Fernsehproduktion mit dir, ne? Die läuft am 20. Mai in der ARD.
Genau.
20.15 Uhr.
Und heißt Storno, todsicher versichert.
Und das ist wiederum eine Versichertenkomödie
ja.
eines Versicherungsvertreters.
ja, genau.
So vielseitig ist Max Riemelt. Dir vielen Dank. Beste Grüße an Joel, an deinen Mitbewohner und
ja, danke,
viel Spaß in Cannes.
Ja, danke.
Und bei mir jetzt hier in unserem schönen gläsernen Studio ist Jörg Taschmann. Ich erstmal herzlich
grüße dich, Knott.
Hallo Jörg. Und der hier viele Aufgaben hat, aber nicht zuletzt für Cottbus, also für das Filmfestival des osteuropäischen Films, sich hier ganz besonders im Filme aus dieser Region ansieht und dann was einlädt. Kann ja sein, ne? Dass du dann sagst...
Ich gebe auf jeden Fall Empfehlung.
Das gehört also auch zu Cannes übrigens, dass man sich hier mal umschaut, was passiert so in der Welt und dann eben andere Festivals davon auch profitieren. Reden wollen wir jetzt allerdings über einen Film, der schon vor 2 Jahren hier Premiere hatte. Das war der Film von Claude Lanzmann, also der Schöpfer von Shoah. Der Film überhaupt über Shoah, über den Holocaust, ein unvergängliches Meisterwerk. Er hat einen Film hier vorgestellt, Der Letzte der Ungerechten, vor 2 Jahren. Und ich muss ja sagen, ich bin auch schon lange in Cannes, das gehörte tatsächlich zu den ganz großen und sehr bewegenden Augenblicken. Erstmal ihn zu sehen im Kino, diesen Film zu sehen, Claude Lanzmann eben zu erleben. Dieser Film rückt ja einen sehr umstrittenen Mann in den Mittelpunkt, nämlich den Wiener Rabbiner Benjamin Murmelstein. Da geht es eben um die Lügen der Nazis, es geht um die Vernichtung, es geht aber eben auch um die Zusammenarbeit. Ein ganz umstrittenes und sehr heikles Thema, ja. Auch wie die Juden selber eben instrumentalisiert wurden, Funktionsträger, um den Holocaust reibungslos, um das mal so auszudrücken, in Gang zu setzen. Der Film kommt nun mit 2 Jahren Verspätung erst in die Kinos, ein ganz kleiner Kinostart, die DVD erscheint fast zeitgleich, Jörg. Woran liegt das?
Ich kann es mir nur sehr, sehr schwer erklären, warum das so ist. Vielleicht sprengt dieser Film mit den 3,5 Stunden, die er dauert, so ein bisschen den Rahmen und im Prinzip konzentriert sich Claude Lanzmann wirklich auf dieses Gespräch, was er mit Benjamin Murmelstein 1975 in Rom geführt hat, eine Woche lang. Er hatte ein Ausgangsmaterial von etwa 11 Stunden und erst 38 Jahre später hat er das zu einem Film verdichtet und wir hören mal diesen Murmelstein uns an, der ist beeindruckend.
Ich habe überlebt, weil ich ein Märchen erzählen sollte. Ich habe erzählen sollen das Märchen von dem Judenparadies Theresienstadt. Zumindest haben sie das vorgestellt, dass ich das erzählen werde. Dass es gibt ein Ghetto, wo die Juden leben wie im Paradies, wo es ihnen gut geht. Und um dieses Märchen zu erzählen, haben sie mich gehalten.
Also er war der Judenälteste in Theresienstadt und das wird im Film ja ganz genau entwickelt. Jörg, ich finde das immer unglaublich schwer, noch dazu aus unserer Position da überhaupt eine Haltung zu beziehen. Wer hat das Recht, eigentlich so ein Verhalten von damals zu beurteilen, noch dazu als Deutscher. Aber es ist schon interessant, finde ich, wie er sich wehrt gegen diese Vorwürfe, die ja doch sehr massiv waren nach dem Krieg. Er hätte zu sehr mit den Nazis paktiert und Lanzmann gibt ihm ja eigentlich eine Bühne.
Ja, und er stellt ihm auch ganz klar, dass ein Jude, der mit den Nazis kooperieren musste, eben kein Kollaborateur deswegen ist. Das ist Lanzmanns Meinung und er stellt sich damit gegen Hannah Arendt, auch gegen Raoul Hilberg. Beide hatten in ihren Schriften Benjamin Murmelstein auch persönlich angegriffen und Claude Lanzmann verteidigt ihn in diesem Film und ich finde das persönlich auch nachvollziehbar.
Was ich auch interessant fand, war, wie er eben diese Zeit damals schildert. Er ist natürlich ein ganz wichtiger Zeitzeuge und er hat zum Beispiel eben Eichmann erlebt und zwar nicht so mit diesem Bild, das Hannah Arendt entworfen hat, Banalität des Bösen, also einfach so ein kalter Schreibtischtäter, sondern eben wirklich ein abgründig schlimmer, korrupter, bösartiger Mensch. Also es ist nochmal ein ganz anderes Bild und ich denke vielleicht sogar eben doch ein authentisches Bild. Zum Beispiel wird da auch beschrieben, dass er eben nicht nur ein Schreibtischtäter war, sondern eben auch eine Synagoge eigenhändig zerstört hat. 38 war das, glaube ich, ne?
Genau, das war in Wien in der Pogromnacht. Und Lanzmann, der jetzt auch schon fast 90 ist, wenn man ihn so sieht, wenn man mit ihm redet, er ist schon streitbar, auch ein bisschen polternd in seiner Art. Er ist ja auch sehr intolerant, wenn es um andere Filme geht beispielsweise. Aber er ist ein hochinteressanter Filmemacher, finde ich. Und das Berührende für mich an diesem Film ist, dass er ja wirklich mit Murmelstein Deutsch redet.
Ich war erstaunt, dass mon film ne sorte pas plus tôt.
Ich bin schon erstaunt, dass mein Film in Deutschland nicht früher herauskam. Es ist ja ein deutscher Film, viel mehr als ein französischer Film. Im Film wird hauptsächlich Deutsch geredet. Das sollte eigentlich alle Deutschen interessieren. Der Verleih Koch Media will ihn nur in Großstädten zeigen. Ich möchte aber, dass er in Kleinstädten gezeigt wird, überall, auch auf dem Land.
Nun lief dieser beeindruckende Film eben über dieses große moralische Dilemma, darum geht es ja auch immer. Genau diese große Frage, wie weit konnte man damals gehen, was konnte man vielleicht sogar helfend bewirken, was war ihm auch vielleicht dann wirklich ein Schritt zu weit, alles ist in diesem Film mit drin. Der lief ja außerhalb des Wettbewerbs hier und interessanterweise vor 2 Jahren war ja Steven Spielberg nun, also der Schöpfer von Schindlers Liste, Jurypräsident, und das war so ein merkwürdiges Zusammentreffen, und ich erinnere mich ja auch daran, dass Lanzmann immer der schärfste Kritiker war von Schindlers Liste, weil er sagte, so kann man das nicht machen, man kann nicht so vom Holocaust erzählen. Sind sich die beiden damals in Cannes vielleicht sogar mal über den Weg gelaufen?
Na, das war ein Politikum, und Lanzmann hat mir eine herrliche Anekdote erzählt, nämlich er war zu diesem Eröffnungsdinner eingeladen und man hat ihn so weit wie möglich von Spielberg entfernt gesetzt, und dann ist er gegangen, weil er fand das pietätlos, wie man ihn da behandelt, und dann haben sie ihn wieder zurückgeholt, haben ihn Spielberg gegenübergesetzt, er hat sich ihm vorgestellt, und Spielberg war am Anfang sehr irritiert und sagte zu ihm, you despise me, also sie verachten mich, und Lanzmann sagte, nein, das tue ich nicht, ich mag ihre Filme, aber ich habe ein großes Problem mit Schindlers Liste, und hat ihm auch klar genau gesagt, was er da zum Beispiel für ein Problem mit hat, nämlich, dass er der Meinung ist, wenn man einen guten Deutschen zeigt, der 1500 gerettet hat und eigentlich sind 6 Millionen von den Nazis, damit hatte er eben ein Problem. Aber dann sind die beiden sich dann doch irgendwie ein bisschen näher gekommen, das Eis brach ein bisschen, als Lanzmann dann Steven Spielberg seine Autobiografie Der patagonische Hase schenkte. Ich gab ihm das Buch mit einer Widmung und sagte zu ihm, lesen Sie das Buch, dann werden Sie alles verstehen, auch meine Einwände. Und was tat Spielberg? Er war ja Jurypräsident. Er ging schlafen und las die ersten 4 Kapitel meines Buches. Am nächsten Morgen fand ich eine E-Mail von ihm. Das war großartig. Und er gab mir in allem recht. Wir schrieben einander 10 Mails. Er war sehr lebenswürdig.
Dieses Buch übrigens auch sehr lesenswert, auch die Beschreibung, wie er Shoah überhaupt gemacht hat. Also ein wahnsinniger Kampf war das dann, zwischen Klassiker, aber es war ein sehr, sehr schmerzensreicher Prozess. Wir haben aber jetzt erstmal seinen neuen, wahrscheinlich eben seinen letzten Film im Kino, Der letzte der Ungerechten, der eben tatsächlich auch eine Lücke schließt, denke ich, mit einer Darstellung. Weil so hat man einfach einen Mann in solcher schwierigen Lage war, noch nicht im Kino gesehen. Würde ich sagen, Jörg, das ist auf jeden Fall ein Film, der diese Lücke schließt.
Und vor allen Dingen, er zeigt eben auch, dass Murmelstein wirklich alles versucht hat. Er hat ja auch unglaublich viel getan. Ich meine, ganz abgesehen von den Angriffen gegen ihn, er hat über 120.000 österreichischen Juden dazu verholfen, dann doch das Land zu verlassen. Und das muss ja, mindestens das muss gewürdigt werden.
Der letzte der Ungerechten, also kurzer, kleiner Kinoeinsatz in Berlin zum Beispiel, läuft er 2-mal im Kino FSK, und zwar am 31. Mai und am 7. Juni. Da ist der Film zu sehen. Sicherlich auch eine gute Gelegenheit, im Kino diesen Film zu sehen, sich ganz darauf einzulassen. Ansonsten erscheint die DVD in diesen Tagen, der letzte Film von Claude Lanzmann. Dir ganz herzlichen Dank und natürlich eine schöne Zeit hier.
Danke.
Radio 1 sendet live aus der Festivalstadt Cannes. Noch bis zum nächsten Wochenende läuft hier der große Wettbewerb. Und Anke, wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, haben schon so unsere Vorlieben hier ausgebreitet. Es gab einen Film, und der passt natürlich jetzt von der Diskussion her unbedingt an das, was Jörg gerade erzählt hat, nämlich die Auseinandersetzung, wie kann man den Holocaust darstellen, wie kann man davon erzählen. Und der Claude Lanzmann, über den wir gerade gesprochen haben, hat ja mal gesagt, es ist ein Feuerkreis darum. Also man darf da eigentlich nicht reingehen, man darf das nicht visualisieren. Das hat ja Steven Spielberg so vorgeworfen. Wir haben hier im Wettbewerb einen Film gesehen, der, ich denke, zu den meistdiskutierten des ganzen Festivals gehören wird, nämlich Der Sohn von Saul, ein ungarischer Film eines jungen Regisseurs, ein Debüt. Laszlo Nemes heißt dieser Mann, übrigens spielt auch ein deutscher Schauspieler eine wichtige Rolle, Urs Rechen. Und in diesem Film sind wir eben tatsächlich direkt in Auschwitz. Wir sind dabei, wie die Tötungsmaschinerie funktioniert, wie sie läuft, wenn auch mit unscharfem Hintergrund, aber sie ist auch akustisch ungeheuer präsent. Und ich habe auch gemerkt bei dir, Anke, dass du das kaum ertragen hast, diese Darstellung.
Um kurz die Geschichte des Films zu erzählen, es geht ja um einen Mann aus einem Sondereinsatzkommando, und der möchte gerne einen toten jüdischen Jungen nach dem jüdischen Ritual einfach beerdigen. Das ist sozusagen der rote Faden, und du hast ja gerade schon Lanzmann gesagt, der ja ein Bilderverbot ausgerufen hat, und er hat das ja aus dem Grund gemacht, dass man eben nicht mit der Kamera in die Gaskammer gehen darf, weil es ja im Grunde keine Perspektive gibt, weil keiner die Gaskammer überlebt hat. Und was der Regisseur jetzt macht, er behauptet ja quasi über die Tonspur zu wissen, was da in der Gaskammer stattgefunden hat. Also mit dem Mann aus dem Sondereinsatzkommando hören wir ein Stöhnen, was dann immer leiser wird, Schreie, die immer leiser werden. Aber als könnte man das überhaupt choreografieren. Und ich finde diesen Umweg über die Tonspur vielleicht auch ein bisschen banalisierend, wie ich auch diese Geschichte ich mich immer frage, hat das dann nicht, kann man es so reduzieren, muss man das Ganze nicht weiten? Und dann gibt es natürlich in der Unschärfe, was du gesagt hast, diese Leichenberge. Aber kann ein Leichenberg eben den ganzen Schrecken symbolisieren? Kann man das wirklich auf solche Metapher reduzieren? Ich habe große Schwierigkeiten damit, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist ein sehr junger Regisseur und vielleicht muss jede Generation sich an diesen Bildern wieder neu abarbeiten. Vielleicht gibt es einfach auch das Recht, das nochmal anders zu machen, aber wir kommen nun mal auch aus der Lanzmann, nicht Generation, aber wir sind mit Lanzmann und dessen Verhältnis zu den Bildern einfach groß geworden und Lanzmann wollte ja alles, was aus dem KZ kommt, alle Bilder, die er hatte, hat er auch tatsächlich vernichtet.
Ja, ja, also es gibt in seinem Shoah-Film keine Dokumentaraufnahmen, keine Dokumentarfotos, sondern eben nur die Zeitzeugen, wobei ich schon sagen muss, da geht es mir wie dir, also das Unbehagen teile ich total, aber ich habe einen großen Respekt vor diesem jungen Regisseur, noch dazu in Ungarn gerade, also wo es so starke antisemitische Tendenzen gibt, einen solchen Film zu machen, wo er ein sehr anrührender und auch sehr starker Typ im Mittelpunkt steht. Das ist auch mal wichtig. Also hier sind die Juden nicht so die ständigen Opfer, sondern es sind ja auch die Leute vom Sonderkommando, die kämpfen, die einen Aufstand wagen, den es ja auch wirklich gab.
Ja, ja, du hast natürlich recht. Aber wenn das Wort anrührend kommt, wenn man mit solchen Adjektiven kommt, dann ist man schon immer in einer Fiktion drin, die das Ausmaß eben einfach reduziert. Ja. Und ich glaube, letztlich macht es einem der Film vielleicht auch zu emotional, zu leicht, weil man zu gut einsteigen kann, weil man eben genau weiß, wie man reagieren muss. Und eigentlich darf man es nicht wissen. Eigentlich darf es keine Reaktion geben.
Gebe ich dir völlig recht. Das ist eigentlich der Nackt unter Wölfen-Effekt, den wir hier haben, wenn es hier auch ein totes Kind ist. Bei Nackt unter Wölfen eben das einzelne Kind, das gerettet wird in diesem berühmten Roman und ja auch neu verfilmt. Aber Anke, das ist ein Film, denke ich mir trotzdem, wir werden am Schluss des Festivals über den noch viel nachdenken. Der wird hängen bleiben in irgendeiner Form natürlich, wenn diese Bilder sich eingebrannt haben. Ein anderer Film, den wir vielleicht noch kurz erwähnen sollten, ist Lobster. Griechenland, griechische Produktion mit internationalen Stars, also Rachel Weisz ist dabei, dann haben wir Colin Farrell. Und das ist so eine, ja, wie sagt man, Dystopie, eine düstere Zukunftsaussicht, obwohl es da jetzt keine irgendwie fliegenden Untertassen oder sowas gibt, aber es ist eine Welt, in der wir nicht unbedingt leben möchten.
Nee, ist im Grunde so eine Art totalitärer Staat, oder? Wo es darum geht, man muss einfach Beziehungen haben. Wenn man kein Paar ist, dann wird man eben in so eine Art Sanatorium gesteckt und hat 30 Tage Zeit, einen Partner zu finden. Und der Partner, also wie man als Paar zu sein hat, darüber gibt es auch Definitionen. Und dann gibt es aber gleichzeitig schon wieder so eine Single-Guerilla-Bewegung. Das hört sich jetzt alles ziemlich abgefahren an, ist es auch. Aber mich hat der Film völlig verstört im Grunde. Einmal, weil er so ganz kühl distanziert ist und es gibt so einen Rest, der sich eigentlich nicht erklären lässt. Und das ist für mich die Frage, warum tun sich die Menschen das einfach an und vor allen Dingen, was tun die Menschen sich permanent da selbst an? Also das ist so diese Frage, die mich so ein bisschen verfolgt jetzt seit einigen Tagen.
Ziemlich absurder Humor auch in diesem Film. Das ist schon richtig absurd. Man darf ja dann faktisch, wenn man in dieses Heim eintritt, sich selbst verwandeln in ein Tier. Man wünscht sich dann irgendwas. Also hier in dem Falle wünscht sich der Held ein Lobster, also er will ein Hummer werden. Was würdest du nehmen, Anke?
Ich finde Lobster auch gar nicht schlecht, weil der sagt, der Lobster wäre 100 Jahre alt. Ja. Höchstwahrscheinlich würde ich dann gerne eine Riesenschildkröte werden, damit ich 300 Jahre alt werde.
Ich wäre gern irgendwas, das fliegen kann. Ich meine, auch toll. Ja. Die Perspektive hat man ja sonst nicht. Anke, wir freuen uns natürlich heute Abend auf Todd Haynes, auf Carol. Das ist die lesbische Liebesgeschichte, basierend auf Patricia Highsmith. Ne? Mhm. Und da spielt Kate Blanchett die Hauptrolle, genau. Der Star des Tages, denke ich mir. Anke, dir erstmal vielen Dank. Wir haben hier noch ein paar Tage vor uns. In Berlin wiederum hat jetzt das schönste Freiluftkino der Welt geöffnet, nämlich das Radio 1 Freiluftkino. Friedrichshain, Arne Höhn ist bei uns und bekommt ja ständig Nachrichten, ständig wird informiert, wie läuft's da so? Eröffnet ist es schon?
Eröffnet wurde mit 1, 2, 3 in der Originalfassung, wie es dieses Jahr endlich wieder gab, in der schönen digitalen Kopie. Und obwohl es ein bisschen kühl gewesen sein soll, hat der Film natürlich irgendwie alle von innen herzlichst erwärmt. Das ist die rasante Komödie, an der sich alle ein Beispiel nehmen sollten. Wo du gerade gesagt hast, schönstes Kino, da muss ich jetzt eine Geschichte erzählen, als ich nach Cannes gefahren bin, war ich im Taxi und der Taxi war so, ja, die fahren nach Cannes, Film und so. Und fragt dann als nächstes, sind Sie aus Berlin? Was ja irgendwie heutzutage so eine komische Standardfrage geworden ist. Weiß nicht genau, warum man fragt das immer, weil irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe dann gesagt, ja. Und dann meint er als Kennerfrage sozusagen, um zu beweisen, dass ich aus Berlin bin. Na, dann sagen Sie doch mal, welches ist das schönste Freiluftkino? Und tata, ich habe es natürlich ausgewogen beantwortet, weil es sehr viele schöne Freiluftkinoorte in Berlin gibt. Und der Taxi war dann, nein. Radio 1 Freiluftkino, das beste Kino der Stadt. Und der hat mir irgendwie die nächsten Tage gerettet. Weil es irgendwie ein cooles Kompliment war. Denn dieser Ort ist ja magisch schön und ab jetzt wieder für 100 Tage, also eine ganz schön lange Zeit geöffnet.
Dann noch ein kurzer Blick so auf die nähere Zukunft.
die ganz nahe Zukunft ist, heute gucken sie alle Birdman in Berlin.
Ja, toll, klar.
Unbedingt eins der Highlights wahrscheinlich dieser Saison. Man hat ja immer so Prognosen, welches die Filme sein werden, die am besten laufen. Und dann muss ich wahrscheinlich hauptsächlich das weibliche Publikum darauf hinweisen, dass nächste Woche Samstag Dirty Dancing läuft und der Film hat keine Rechte mehr danach. Das heißt, sozusagen der letzte Moment, wo wir den Film zeigen können, ist nächster Samstag und dann ist er wahrscheinlich wieder 100 Jahre aus dem Kino weg. Also Sektchen raus, Freunde in den Gang packt und ab ins Kino nächsten Samstag.
Das keine Einladung war. Natürlich uns eine schöne Saison im Radio 1 Freiluftkino und dir viel Spaß hier auch noch in Cannes. Herzlichen Dank, Arne Höhne. Danke, Anke. Und wir sind damit auch fertig. Vielen Dank den Kollegen hier von Radio France. Es war ein großes Vergnügen, mit euch wieder zusammenzuarbeiten und Ihnen ein schönes Kinowochenende. Dies war 12 Uhr mittags. Mein Name ist Knut Elzermann, live aus Cannes und wir bleiben natürlich während dieser Woche immer wieder hier für euch vor Ort und werden informieren über das, was dieses größte und wichtigste Filmfestival der Welt zu bieten hat. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.